Ja, hi, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich heiße Daniel Gult und ich möchte euch heute ein bisschen darüber erzählen, wie man sein Hobby, nämlich an Open Source zu arbeiten, denn zum Beruf machen kann. Deshalb mal ganz kurz als Hintergrund, das soll keine Werbeveranstaltung jetzt für das Projekt sein, was ich mache, da habe ich schon genug von gegeben, aber das hilft euch ein bisschen, das vielleicht in Kontext zu setzen, was ich jetzt hier heute erzählen werde. Ich bin der Entwickler des Android Java XMPP Clients Conversations. Ja, also ein Instant Messenger, wer Java nicht kennt. Und das ist im Google Play Store kostenpflichtig zu haben, obwohl die App eigentlich Open Source ist. Also nur so ein bisschen als Kontext. Ja, am Anfang meines Talks ist mir wichtig, so ein bisschen einen kleinen Disclaimer zu machen. Und zwar, ich habe eigentlich sehr limitierte Erfahrung darüber, wo ich jetzt heute sprechen werde. Es ist zum einen mein erstes Open-Source-Projekt. Da arbeite ich zwar jetzt seit 4 Jahren schon dran, aber das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich irgendwie mehr als nur ein Skript irgendwie auf GitHub veröffentlicht habe, sondern tatsächlich Software geschrieben habe, die auch von Leuten benutzt wird. Und relativ viele Sachen, von denen ich heute reden werde, sind so ein bisschen Vermutungen. Also ich erkläre, warum ich irgendwie Dinge mache oder nicht mache, basierend auf meinen Vermutungen. Das kommt daher, man kann halt nicht alles ausprobieren. Da fehlt mir halt so ein bisschen die Zeit oder manche Dinge schließen sich halt auch gegenseitig aus. Zum Beispiel, also wie gesagt, die App kostet halt ein bisschen Geld im Play Store. Ich kann nicht ausprobieren, ob Dinge besser werden, wenn ich die App kostenlos mache, weil Google erlaubt es mir halt, eine App, die einmal kostenlos ist, nicht wieder kostenpflichtig zu machen. Also wenn ich diesen Schritt einmal gehe, dann kann ich halt nicht wieder zurückgehen. Also wenn ich dann feststelle, funktioniert nicht, dann geht es halt nicht wieder in die andere Richtung. Also nehmt aus diesem Vortrag mit, dass es halt nur eine Quelle ist. Also das ist nur meine Erfahrung. Und wenn ihr halt irgendwie euch selber so ein Bild machen wollt darüber, wie halt so Open Source Finanzierung funktionieren kann, dann greift auch noch auf andere Quellen zurück. Ja, warum mache ich trotzdem diesen Vortrag? Und zwar denke ich, dass über dieses Thema Open Source Finanzierung irgendwie zu selten geredet wird. Wir haben immer dieses Bild im Kopf, dass Open Source entweder etwas ist, was irgendwie von Freiwilligen irgendwie in ihrer Freizeit gemacht wird, oder dass es irgendwie ganz große Unternehmen wie Red Hat zum Beispiel sind oder so. Ja? Und Red Hat, das sind halt irgendwie Unternehmen mit Tausenden von Angestellten und sowas, die sind halt sowieso undurchsichtig. Und ja, dieser Mittelweg, dass es halt einen Entwickler gibt, der sich halt so in Vollzeit um die App kümmern kann, da wird irgendwie selten drüber geredet oder ich habe zumindest noch keine Vorträge dazu gehört. Obwohl das halt eigentlich ganz interessant ist, weil man damit halt irgendwie gewisse Nischenmärkte halt schon bedienen kann. Also jetzt Conversations, das ist halt jetzt nicht unbedingt total massentauglich oder nichts, wo irgendwie jetzt zig Milliarden Menschen für Geld ausgeben wollen. Aber das muss man ja auch nicht. Also wenn ich damit irgendwie Vollzeit leben kann und damit halt irgendwie ein paar tausend Menschen glücklich mache oder sowas, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, wenn euch in diesem Vortrag irgendwas auffällt, wo ich sage, das funktioniert wahrscheinlich nicht, deshalb mache ich das nicht und ihr habt da selber persönliche gute Erfahrungen mitgemacht, dann bin ich da gerne offen für das zu hören. Irgendwie nach dem Vortrag spreche ich mich einfach an oder so. Ja, ich erzähle immer, dass ich irgendwie in Vollzeit an Open Source arbeite. Das steht auch irgendwie in meinem Twitter-Profil und sowas. Das ist halt immer irgendwie so ein Ding, was ich halt so raushaue. Aber was bedeutet das eigentlich überhaupt? Keyboard geht immer aus. Ja, zum einen ist das natürlich sehr offensichtlich die eigentliche Softwareentwicklung. Allerdings halt nicht nur. Es macht einen großen Teil aus, aber es ist halt auch andere Aufgaben, die man da bewältigen muss. Was zum Beispiel häufig unterschätzt wird, oder was ich zumindest am Anfang unterschätzt war, was mir irgendwie nicht bewusst war, ist die Arbeit, die in den Code-Review von Pull-Requests, also von externen Contributors, reinfließt. Ja, also das Problem, was ich da habe, ist, dass jeder Pull-Request, jeder Patch, den ich annehme, ich bin hinterher für diesen Code verantwortlich. Also ich muss quasi dafür sorgen, dass es halt wartbar bleibt und dass ich halt das in mein Produkt integriere und ab dem Zeitpunkt, ja, bin ich dafür verantwortlich. Das heißt, ich muss A, verstehen, was derjenige da abgegeben hat, und es muss auch irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, meinen Qualitätsansprüchen genügen. Das heißt, man, oder zumindest ich habe voll häufig dieses Ding, dass zumindest der erste Pull-Request von jemandem eigentlich für mich mehr Arbeit bedeutet, als es das wäre, das halt schnell selber zu schreiben. Und deshalb sind so Pull-Requests akzeptieren halt immer so eine gewisse Investition in die Zukunft. Also ich kümmere mich jetzt einmal sehr zeitintensiv damit, nehme den Entwickler da quasi mehr oder minder an die Hand, erkläre dem irgendwie so ein bisschen, wie meine Software-Architektur funktioniert, ja, wie ich das halt alles gerne hätte. Und dann ist es quasi so eine gewisse Hoffnung, dass dann der Entwickler dann auch wiederkommt und dann halt die zukünftigen Pull-Requests halt für mich halt dann tatsächlich eine Arbeitserleichterung sind. Ja, das ist dann halt immer irgendwie so ein bisschen schade. Ich fühle mich da halt auch immer so ein bisschen schlecht dabei, aber wenn dann halt irgendwie so ein Pull-Request kommt, der irgendwie wirklich was total da so hingehackt ist oder sowas und ich auch nicht sehe, dass da tatsächlich, auch wenn das die Funktion, die der Pull-Request versucht zu adressieren, erfüllt, ja, aber wenn es halt irgendwie so total hackiger Code ist, da bin ich halt voll häufig in dieser Position, wo ich mich halt, zumindest wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, mich damit halt nicht beschäftigen kann. Ja, weil es halt so ein enormer Arbeitsaufwand wäre, das irgendwie in eine Form zu bringen, dass man damit was anfangen kann. Ja, ein weiterer Aspekt ist der Support, weil egal wie ihr es anstellt, Leute werden irgendwie Support von euch auch persönlich verlangen, also euch irgendwie E-Mails schreiben. Vielleicht ist das bei mir nochmal irgendwie so ein bisschen krasser, weil meine App halt kostenpflichtig im Play Store zur Verfügung ist und Leute dann halt irgendwie so einen gewissen Anspruch daran entwickeln. Also es ist halt eins von diesen Dingen, wo ich halt quasi das andere Beispiel nicht kenne. Also ich weiß halt nicht, wie es wäre, wenn die App kostenlos wäre, ob dann halt weniger Leute mich persönlich irgendwie mit Support nerven, in Anführungszeichen. Ja. Also ich, klar, die prinzipielle Lösung ist das halt irgendwie so, zu versuchen, das auf die Community abzuwalzen und halt irgendwie, wir haben halt so einen Gruppenchat, wo halt so User treffen User und so weiter. Aber das, was ihr mit irgendwie Support beschäftigt seid, das wird halt nie auf Null sinken. Weil manchmal sind die Fragen dann doch so speziell, dass halt die normale User da halt einfach nicht mehr helfen können. Ja, also man kriegt halt schon noch Mails und auf nette Mails antworte ich halt in der Regel auf, zumindest wenn abzusehen ist, dass ich halt nicht 10-mal irgendwie zurückfragen muss, gibt mir mal mehr Informationen, damit ich irgendwie das Problem überhaupt richtig einschätzen kann. Ja, ein weiterer Aspekt der Arbeit, oder, die man dann hat, ist halt Werbung für das Projekt zu machen, also das ist auch nicht zu unterschätzen. Also irgendwie, man will ja natürlich, dass Leute das halt auch benutzen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie damit so sein Geld verdienen will. Das heißt, man muss auf verschiedene Konferenzen fahren, Vorträge halten, irgendwie versuchen, mit der Presse in Kontakt zu treten und gegebenenfalls Artikel schreiben oder sowas. Da habe ich übrigens so den perfekten Trick noch nicht rausgefunden, wie man irgendwie Heise oder Golem oder irgendwie sowas dazu bekommt, über einen zu berichten. Also, weiß ich nicht, meine normalen Pressemitteilungen werden halt einfach ignoriert, wenn ich die da hinschicke. Den einzigen Artikel, den ich mal hinbekommen habe, war über Omimo. Das ist die Verschlüsselungstechnologie, die in diesem Messenger benutzt wird. Und den Artikel musste ich A, selber schreiben und B, bin da halt quasi nur dran gekommen, weil ich jemanden von diversen Konferenzen kenne, der manchmal als freier Autor für Golem arbeitet und der dann irgendwie ein gutes Wort bei einem Redakteur eingelegt hat. Keine Ahnung, ob das der normale Weg ist oder ob es da irgendwie noch andere Möglichkeiten gibt. Ja, dann Social Media ist natürlich auch ein gutes Werkzeug, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber da darf man halt auch nicht unterschätzen, wie viel Zeit das eigentlich in Anspruch nimmt. Also es reicht ja nicht, wenn ich irgendwie einen Account bei Social Media anlege und da meine Pressemitteilung oder hier ein neues Release poste, dieser Account hat halt nur Follower und das sieht halt niemand. Ja, und Follower aufzubauen ist halt mit Arbeit verbunden, weil man dann halt irgendwie halt quasi auf diesem Social Network irgendwie aktiv sein muss und halt mit Leuten reden muss und sowas. Ja. Und da sind die Grenzen zur Prokrastination natürlich sehr, sehr, sehr fließend, wenn man halt irgendwie auf Twitter rumhängt und da die ganze Zeit irgendwie so mit Leuten redet und sowas. Und dann ist es dann halt irgendwie so, ist das jetzt hier meine Freizeit, was ich hier mache? Weil ich bin halt auch wirklich gerne auf Twitter und so. Oder ist das halt Arbeit, dass ich halt hier irgendwie, weiß ich nicht, mit berühmten Leuten versuche, in Kontakt zu treten und irgendwie als interessant dazustehen versuche. Ein weiterer Punkt, wo mir jetzt irgendwie nicht so die gute Überschrift dazu eingefallen ist, würde ich jetzt mal so als Community Management beschreiben. Also das ist halt alles irgendwie, was jetzt nicht Support ist und auch nicht irgendwie so Code-Review ist, sondern halt irgendwie so dazwischen. Also Nutzer wollen halt irgendwie ihre Meinung äußern oder Feature-Requests oder die wollen halt irgendwie an diesem Projekt teilhaben, was ja auch irgendwie super ist, weil das ja auch Multiplikatoren sind, die das dann halt wieder nach außen tragen und sowas. Aber sich halt mit diesen Leuten zu beschäftigen und sowas, das nimmt halt auch echt Zeit in Anspruch. Also ich schätze mal, dass irgendwie bei meinem GitHub-Projekt so 2/3 der Issues auf GitHub Feature-Requests sind. Und mit denen muss man ja irgendwie umgehen. Also im Zweifelsfall schließt man die einfach. Aber in der Regel ist es halt irgendwie ein bisschen aufwendiger als das, weil das ist ja in der Softwareentwicklung allgemein so ein Ding. Nutzer haben irgendwie ein Problem, überlegen sich eine Lösung dazu und machen dann Feature-Request mit dieser Lösung auf. Ohne jetzt nochmal irgendwie das Problem zu beschreiben oder so, ja. Und dann musst du halt immer irgendwie nachfragen, was war denn jetzt tatsächlich das Problem, was du lösen möchtest und gibt es da nicht vielleicht irgendwie eine bessere Lösung für? Ja, und das ist halt dieses Nachfragen und sowas, das nimmt halt auch Zeit in Anspruch. Jetzt nicht irgendwie mega viel, aber ist, wenn man irgendwie 40 Stunden die Woche da reinstecken will, ist halt schon ein gewisser Teil davon. Oder noch ein Teil von diesem Community Management ist halt irgendwie so Google Summer of Code, was eigentlich so ein relativ cooles Outreach-Programm ist, weil man damit halt irgendwie neue externe Contributors gewinnen kann, aber da fließt halt auch enorm viel Zeit rein, die man sich damit beschäftigen muss, halt mit neuen Leuten und die halt irgendwie an die Hand nehmen muss. Wird allerdings auch von Google halt finanziell so ein bisschen entschädigt. Übrigens, hier sind ja junge Leute im Publikum, wenn ihr irgendwie Bock habt, Google Summer of Code zu machen, guckt euch mal unsere Organisation an. Da ist relativ viel so Instant Messaging-Kram drin und so weiter. Ja, das ist jetzt so ein bisschen speziell auf mein Projekt gemünzt. Das hat nicht unbedingt jedes andere Projekt auch oder zumindest in anderer Form. Und zwar steht Conversations ja nicht alleine da. Das ist halt nur ein Client für ein föderiertes Instant Messaging-System. Und dann gibt es halt noch andere Client, mit denen man kommunizieren muss und halt Server, mit denen man kompatibel sein muss. Und das Ganze basiert ja natürlich auf einem Internetstandard. Und dann ist halt auch relativ viel Arbeit damit halt mit irgendwie den Kollegen sozusagen von anderen XMPP-Projekten zu reden und sich halt irgendwie so abzusprechen oder so. Oder ich arbeite halt auch an der Standardisierung mit, also in der XMPP Standards Foundation, die halt diesen Standard, auf der mein Messenger beruht, herausgibt sozusagen. Und ja, da geht natürlich auch Zeit bei drauf. Ja, dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil des Vortrags. Wie finanziere ich das Ganze? Und da wäre zum einen mal die naheliegendste Methode, die allerdings kurioserweise bei Open-Source-Projekten eigentlich gar nicht so verbreitet ist, und das ist das direkte Verkaufen. Das wird einem eigentlich relativ einfach gemacht in einer gewissen Art und Weise, weil auf total vielen Plattformen mittlerweile App Stores oder so zur Verfügung stehen, also iOS, Android und selbst macOS und Windows haben ja mittlerweile Stores, über die man halt diese Software vertreiben kann. Und selbst theoretisch, wenn man jetzt wirklich nur Linux-Software machen würde, relativ viele Projekte haben ja sowieso so ein Repository. Also weil die jeweils distributionsspezifischen Repositories halt nicht immer so up-to-date gehalten werden, haben halt viele Projekte sowieso eigene Repositories und rein theoretisch könnte man die ja hinter einer Paywall setzen. Ja, also dass dann halt Nutzer entweder die Wahl haben, das Zeug zu benutzen, was in ihrer Distribution ist, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, für 1 Euro im Monat oder sowas halt aktiv immer neue Releases direkt vom Hersteller zu bekommen. Also kenne ich jetzt niemanden, der das so macht, aber es wäre halt theoretisch so eine Möglichkeit. Was man allerdings bei diesen ganzen App-Stores und sowas halt nicht vergessen darf, ist, dass man sich da im Grunde von einem Monopolisten abhängig macht. Also wenn jetzt Google morgen aus irgendeinem Grund keinen Bock hat, mehr meine App zu vertreiben und das wäre meine einzige Einnahmequelle, habe ich natürlich ein ziemliches Problem. Was ich an dieser Verkaufen-Methode so spannend finde im Prinzip, ist, dass es eigentlich auf eine gewisse Art und Weise fair ist. Weil jeder, der die App benutzt, zahlt halt auch dafür. Und du verteilst halt die Last des Bezahlens halt nicht irgendwie auf einige wenige Spender oder Kunden oder irgendwie sowas, sondern wirklich mehr oder minder gleichmäßig auf alle Benutzer. Also finde ich im Prinzip eigentlich fair. Aber hat natürlich auch Nachteile, und zwar manche Leute können schlicht und ergreifend nicht für die Software bezahlen, weil sie irgendwie selber arm sind oder schlicht keine Kreditkarte haben oder in einem Land leben, mit dem Google keine Geschäfte machen darf und dann da diese bezahlte App halt einfach nicht zur Verfügung steht oder, weiß ich nicht, Leute, die aus Prinzip für Software nicht bezahlen oder sowas, die erreicht man damit halt in erster Linie halt mal nicht. Zumindest nicht, wenn das der Hauptvertriebsweg ist. Wie gesagt, die Apps Open Source, theoretisch könnte man sich halt die auch selber kompilieren und so weiter, aber da ist ja auch nicht jeder in der Lage zu. Ja, Spenden ist halt irgendwie so diese Go-To-Geschichte, mit der man Open Source halt eigentlich, also es gibt wenige Open Source Projekte, die nicht irgendwie zumindest irgendwie so einen Spenden-Button auf der Webseite haben. Allerdings kenne ich keine Software, die von Spenden alleine tatsächlich überleben kann. Also um das mal am Beispiel von mir zu machen, bei mir sind etwa so 10% von dem, was ich im Play Store verdiene, kommen über Spenden rein. Also das ist halt vergleichsweise relativ insignifikant und davon alleine könnte ich halt nicht leben. Ist auch wieder diese Sache, wo man sich halt theoretisch fragen könnte, kämen mehr Spenden rein, wenn die App kostenlos wäre? Weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Kann ich nicht ausprobieren. Ich vermute eigentlich nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, für mich sind Spenden eigentlich mehr irgendwie so ein bisschen so ein Trinkgeld. Also da freue ich mich halt wirklich drüber, wenn ich die bekomme. Und gerade wenn das halt mal irgendwie so größere Spenden sind, so, dann denkt man sich dann halt schon mal so, oh krass, ich hätte nie gedacht, dass es das irgendwie jemandem so viel Geld wert ist oder so. Ja? Also dann, wenn das dann, wenn man dann eine E-Mail bekommt oder irgendwie das auf seinem Bankstatement dann sieht, da freut man sich halt echt schon drüber. Ja, Spendenmethoden, PayPal ist so, denke ich mal, das Bequemste für die Nutzer, ist auch das, was halt die meisten Leute machen. Am coolsten aus der Sicht des App-Entwicklers ist eigentlich, also zumindest hier im europäischen Raum, ist halt eigentlich so Banküberweisung, weil das halt nichts kostet, sowohl für den Sender als auch den Empfänger nicht. Und noch cooler wäre es halt eigentlich irgendwie, wenn so Leute so Daueraufträge machen oder so. Nein, im Ernst, das reicht ja, wenn das halt irgendwie ein Euro ist oder sowas. Ja, aber wenn das halt genug Leute machen, dann hast du halt irgendwie halt so eine gewisse Wiederkehr und so eine gewisse Regelmäßigkeit da drin. Da gibt es auch irgendwie so ein, zwei Leute, die das machen und danke dafür. Das ist halt eigentlich auch cool, weil ich meine, also wenn man damit davon halt leben will, ja, dann ist halt alles, was halt kalkulierbar ist, halt super. Ja. Deshalb halt diese Dauerauftragsgeschichte. Bitcoin und andere Cryptocurrencies habe ich auch noch auf meiner Webseite. Da über Bitcoin kommt auch tatsächlich ab und zu mal was rein. Ich hatte das vorher so aufgesetzt, dass es halt zuerst in meine private Android-Wallet ging. Jetzt sind die Bitcoin-Transaction-Fees natürlich immens. Und dann habe ich das irgendwann mal so geändert, dass es halt tatsächlich direkt in die Einzahladresse von dem Bitcoin-Exchange geht, also auf bitcoin.de, was vielleicht so ein bisschen dem Grundgedanken von Bitcoin widerspricht, aber mir geht es ja hier auch nicht darum, irgendwie den Grundgedanken von Bitcoin zu leben, sondern halt irgendwie Geld zu bekommen. Ja, andere Spendenmethoden sind eigentlich irrelevant aus meiner Sicht. Flatter hat sich irgendwie selber abgeschafft, indem die irgendwie jetzt ein komisches anderes Modell haben und mit irgendwie Adblock Plus kooperieren. Das hatte ich früher mal, da kam aber früher auch schon nicht so mega viel rein und jetzt ist es halt komplett eingebrochen, nachdem die ihr Geschäftsmodell da geändert haben. Eine andere große Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist Funding. Und da verstehe ich jetzt hauptsächlich halt irgendwie so Stipendien drunter, die mehr oder minder aus Steuergeldern finanziert werden schlussendlich. Also im amerikanischen Raum gibt es da den Open Technology Fund, der mit relativ viel, ich glaube, die werden wirklich mit mehreren Milliarden irgendwie ausgestattet oder so. Das sind dann halt zum Beispiel die den Signal-Entwicklern irgendwie in der Anfangsphase eine knappe Million im Jahr gegeben haben. Im deutschsprachigen Raum gibt es den Prototype Fund, der, soweit ich weiß, auch mit Steuergeldern finanziert wird. Sind aber nicht Regierungsorganisationen, die Spenden oder Stipendien dann vergeben, sondern es sind halt unabhängige Organisationen, die quasi vom Staat nur Geld bekommen und dann halt das Geld verteilen. Aber ich habe es zweimal versucht, in den Prototype Fund reinzukommen. Ich habe mit einem Kollegen geredet, der tatsächlich seine App über den Open Technology Fund, also im amerikanischen Raum, finanziert hat. Und es ist halt wirklich ein Heidenaufwand, weil du musst halt Anträge schreiben und dann auch während das Projekt läuft immer wieder Rechenschaft ablegen, was du halt mit dem Geld gemacht hast und sowas. Was ja aus der Sicht des Funds halt vollkommen nachvollziehbar ist. Sie wollen ja nicht irgendwie einfach nur jemanden 900.000 Dollar geben, sondern die wollen ja auch dafür was bekommen quasi. Aber es ist halt dieser Overhead, ja, gerade wenn man irgendwie als alleiniger Entwickler an irgendwas ist, dann ist man halt, weiß ich nicht, 10-20% der Zeit damit beschäftigt, Anträge zu schreiben oder halt diese Status-Reports immer zu geben. Und zumindest meine Sicht darauf ist, weil ich halt zweimal beim Prototype Fund gescheitert bin, dass es halt auch relativ geringe Erfolgschancen sind, da angenommen zu werden. Also da bewerben sich halt Hunderte drauf und die nehmen halt irgendwie im Quartal ein Dutzend oder irgendwie sowas. Ein weiterer Aspekt, der das quasi die Finanzierungsmethode ist, die von Außenstehenden immer auf einen zugetragen wird, nach dem Motto, warum machst du nicht das und das, ist halt die Rubrik Crowdfunding. Die leidet meiner Ansicht nach aber extrem unter dem Survivor-Bias. Also wir kennen halt irgendwie die drei großen erfolgreichen Kickstarter-Projekte und denken dann, oh ja, die haben ja irgendwie hier zigtausend eingenommen, muss ja irgendwie total einfach sein, durch Kickstarter an Geld zu kommen. Wir kennen aber die tausende von Projekten, die halt unerfolgreich mit Kickstarter waren, kennen wir halt nicht, weil halt niemand darüber berichtet und deshalb sind sie nicht bekannt und deshalb sind sie nicht erfolgreich. So, ja. Trotzdem will ich nochmal irgendwie ein bisschen auf die einzelnen Methoden ein bisschen detaillierter eingehen. Und zwar, da wäre zum Beispiel Kickstarter, ich sage jetzt immer irgendwie Markennamen von einzelnen Sachen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es auch irgendwie Konkurrenzprodukte zu Kickstarter wie Indiegogo oder irgendwie sowas gibt, die ähnlich funktionieren. Ja. Also seht den Markennamen da oben mal nur als Platzhalter. Das Ding von Kickstarter ist, dass man halt irgendwie sich so ein gewisses Projekt oder Subprojekt abgrenzt, also was man halt irgendwie genau definieren kann und da einmal halt relativ viel Geld mit einnimmt. Auch so ein Teil von diesem Kickstarter sind halt immer irgendwie diese sogenannten Rewards, also je mehr Geld man da quasi spendet, desto bessere Belohnungen bekommt man als Spender. Und das finde ich als Softwareprojekt halt irgendwie so ein bisschen problematisch. Also stellen wir uns vor, wir würden irgendwie einen Film produzieren oder sowas, dann würde ich sowieso irgendwie ein Filmposter oder irgendwie sowas drucken und das dann auch irgendwie zu unterschreiben und zu signieren und halt irgendwie so den Leuten dann irgendwie als Bonus zuzuschicken, ist halt dann ein relativ geringer Mehraufwand oder weiß ich nicht. Dann kommt halt sowieso irgendwann eine DVD raus, weil der Film wird halt sowieso irgendwann auf DVD gezogen und dann irgendwie Leuten dann als Reward zu versprechen, dass sie halt irgendwie eine tolle DVD-Box bekommen oder sowas, die vielleicht dann auch irgendwie vom Regisseur gesigned ist oder so. Das ist halt irgendwie so ein bisschen einfacher als bei Software. Oder irgendwie, ne, bei Filmen könnte man noch Leute irgendwie zur Premiere einladen oder irgendwie sowas, ja. Und bei Software habe ich diese Möglichkeiten halt nicht. Also niemand will irgendwie meine Unterschrift haben auf irgendeinem Poster. Ich kann keine Release-Party machen, wo ich irgendwie Leute, also ich kann die Party machen, aber da will halt sowieso niemand hinkommen, geschweige denn dafür Geld ausgeben. Ja, und deshalb ist das halt mit diesen Rewards, die halt ein relativ fester Bestandteil von Kickstarter ist halt immer irgendwie so eine Sache. Die einzigen Sachen, die noch halbwegs Sinn machen, wie halt zum Beispiel irgendwie so Support anzubieten, die kann ich halt auch eigentlich dann wieder direkt verkaufen, wenn das funktionieren würde und bräuchte halt keinen Kickstarter zu. Da werden wir halt gleich nochmal zuzukommen. Ja, Patreon, ähnlich wie Kickstarter, nur dass es halt nicht ein großes Projekt ist, was da finanziert wird, sondern dass halt Leute immer wöchentlich, monatliche Spenden leisten und hat im Prinzip ähnliche Probleme wie Kickstarter. Also es ist halt, also die haben auch dieses Reward-System oder Perk-System, dass halt je mehr man spendet, desto coolere Sachen bekommt man. Und das ist halt bei Software irgendwie auch irgendwie so ein Problem. Wenn ich jetzt so ein Vlogger wäre, dann könnte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, so Outtakes veröffentlichen oder halt irgendwie so Bonus-Content machen, ja. Von Software will halt niemand die Outtakes haben, also niemand will halt irgendwie die Buggy-Version haben oder irgendwie sowas. Vorab-releasen oder sowas, ja, dass dann halt meine Patreon-Followers das Video halt irgendwie so einen Tag früher kriegen, wenn alles auf GitHub ist, dann kriegt es halt jeder sofort, wenn ich den Commit mache. Also da kann ich halt niemandem irgendwas früher geben. Beziehungsweise was wollen die Leute, wenn die halt die Software dann einen Tag früher benutzen können? Ja. Und auch hier wieder so das Einzige, was ich mir mal so ein bisschen so überlegt habe, was vielleicht noch Sinn machen würde, ist halt irgendwie so ein gewisses Mitspracherecht oder so eine gewisse, die Leute können sich neue Features wünschen oder sowas. Ja. Das hat aber das Problem, dass es halt auch nur der Feature-Wunsch sein kann und in keiner Weise irgendwie eine Garantie sein kann, dass dieses Feature dann tatsächlich kommt. Weil sonst spendet mir jemand bei Patreon irgendwie $1,000 im Monat oder sowas und wünscht sich, dass Conversations jetzt auch irgendwie mit seiner Kaffeemaschine reden kann. Und dann soll ich das einbauen oder was? Ne? Also das geht halt nicht. Und dann ist es halt quasi nur dieses, aus Spendersicht ist es dann halt nur, oh, der hört sich halt meine Idee an, weil Garantien kann es halt nicht geben, also es ist halt nur dieses, der hört sich dann die Idee an und das wäre mal halt aus Spendersicht halt irgendwie so ein bisschen zu wenig. Beziehungsweise im Umkehrschluss heißt dann, höre ich mir die Feature-Requests von Leuten, die nicht spenden, dann gar nicht mehr an oder was. Also, ne, das ist halt auch nicht so wirklich eine Lösung. Ja, Bounty Source, auch wieder ein Markenname für ein Produkt, was glaube ich gar nicht mehr in der Form ist oder die haben jetzt auch irgendwie, die sind auch gekauft worden und jetzt sind die merkwürdig. Aber da ist es halt so Bounty, Bug Bounty. Also man hat halt ein Ticket auf GitHub, was halt viele Leute haben wollen. Und die Grundidee ist halt, dass dann jeder, der dieses Ticket haben will, da irgendwie 5 € in den Topf wirft oder sowas. Und je mehr Leute das dann haben wollen, desto mehr Geld liegt dann halt in diesem Topf drin. Und irgendwann will halt jemand das Geld in diesem Topf haben und implementiert dieses Feature. Meiner Erfahrung nach funktioniert das aber halt nicht wirklich zur Finanzierung. Das ist ein cooler Anreiz, das halt zu machen, wenn du halt ein Feature sowieso mal implementieren wolltest, siehst, oh, da sind halt 50 € zu haben, dann gibst du diesem Feature vielleicht eine höhere Priorität oder machst es halt als erstes. Aber mir ist es dann noch nie passiert, dass das halt wirklich irgendwie den Zeitaufwand wieder gut machen würde, den ich tatsächlich in dieses Feature stecke. Also da hatten wir halt an Conversations mal irgendwie dieses mehr oder minder traurige Beispiel, dass relativ viele Leute halt Voice-over-IP in Conversations haben. Also es ist halt im Moment ein reiner Text-Messenger und viele Leute wollten damit halt auch Sprachanrufe machen. Und da gab es halt so ein Bounty-Ding, wo auch wirklich richtig, richtig, richtig viele Leute Geld reingesteckt haben. So dass auch irgendwann mal der irgendwie so ein Mitarbeiter von Bounty Source meinte, oh krass, so eine Bounty mit so vielen verschiedenen individuellen Leuten, die irgendwie dafür Geld gespendet haben. Hätte irgendwie sehr selten gesehen. Am Ende waren es halt aber trotzdem irgendwie 400 Euro. Und wenn irgendwie jemand Ahnung von so Softwareentwicklung hat, irgendwie so Voice-over-IP zu entwickeln, 400 Euro, das ist halt, wenn man beide Augen zudrückt, irgendwie so ein Tagessatz oder so, ja, und Voice-over-IP ist halt irgendwie da bis ein Jahr lang mit beschäftigt. Es ist halt in keinster Weise halt irgendwie eine Finanzierung, sondern halt nur so ein netter Anreiz. Ja, neben Crowdfunding ist halt die Querfinanzierung so das, was halt von, was ich halt von externen Leuten halt am häufigsten höre, warum machst du das halt, warum bietest du nicht irgendwie Support an und finanzierst du das darüber? Oder warum machst du dann halt nicht Hosting und finanzierst du das darüber? Das Problem ist, das ist halt eins der Dinge, die halt definitiv leichter gesagt sind als getan, weil was die Leute da im Grunde sagen, ist, gründe mal ein erfolgreiches Support, Consulting oder Hosting Unternehmen, was so viel Geld einbringt, dass du von dem Gewinn quasi die Entwicklung bezahlen kannst. Ja, oder um das mal einem Beispiel deutlich zu machen, ja, ich verkaufe 10 Stunden Support, aber dann bin ich ja 10 Stunden daran beschäftigt, Support zu leisten. Also wo ist dann die Zeit, an der Software zu arbeiten? Ja, das heißt, ich muss halt irgendwie entweder für den Support mehr Geld nehmen, als normalerweise üblich ist und dann quasi von den Überschüssen das finanzieren, ja, oder hoffen, dass irgendwie Kunden mehr Support einkaufen, als sie tatsächlich in Anspruch nehmen. Oder, ja, stellen wir uns mal vor, ich könnte, weiß ich nicht, da 10% Overhead haben, also dass ich entweder die Preise um 10% anhebe oder irgendwie halt 10 Stunden verkaufe und nur 9 tatsächlich mache. Dann um eine Vollzeitstelle Entwicklung zu haben, müsste ich ja 10 Support-Mitarbeiter einstellen, die quasi die ganze Zeit ausgelastet sind, die ganze Zeit Support leisten, nur damit ich dann halt in Vollzeit wieder daran arbeiten kann. Also in der Praxis sehe ich das halt, weil ich meine, so eine Unternehmensgründung ist halt nicht einfach, in der Praxis sehe ich das halt nicht so erfolgsversprechend. Und dasselbe ist halt mit Hosting, ja, wenn man halt irgendwie so einen Hoster aufbaut, dann ist man halt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie so Server zu maintainen oder auch irgendwie eine Bezahlinfrastruktur aufzubauen, dass Leute halt sich irgendwie die Accounts halt tatsächlich kaufen können. Letzteres, das mit dem Hosting versuche ich halt jetzt irgendwie so ein bisschen gerade, also nicht unbedingt, um es zur Querfinanzierung von Conversations zu benutzen, sondern einfach nur, weil ich halt es spannend finde, auch irgendwie so einen Hoster zu gründen, dem Hoster geht es doch im Moment ganz gut, aber wir sind sehr weit davon entfernt, dass wir irgendwie so viel Gewinn haben, dass ich halt damit irgendwie die Entwicklung der App noch querfinanzieren könnte. Ja, kommen wir zu dem Punkt, der für mich tatsächlich am profitabelsten ist oder was halt für mich am besten eigentlich funktioniert. Und zwar, das ist die Auftragsarbeit. Also Leute wollen halt ein gewisses Feature in Conversations haben und ich setze das dann halt für die um. Da muss man ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt ein Feature ist, was halt in Mainline, also in die normale Version kommen kann oder nicht. Also manche Sachen, wie ein Kunde möchte irgendwie das Logo geändert haben oder so, also Branding, das landet dann halt natürlich nicht in Mainline. Ja? Also was soll in der Hauptversion irgendwie ein Schalter sein, dass man irgendwie das Logo ändern kann oder so, das bringt natürlich nichts. Und an dem Punkt ist es halt natürlich auch wieder so eine gewisse Art von Querfinanzierung, weil ja dann quasi nicht das Open-Source-Projekt direkt davon profitiert, sondern halt nur diese jeweils gebrandete Version. Es ist aber eine Querfinanzierung, die deutlich effizienter ist, weil man dann halt nicht irgendwie dieses andere Support- oder Hosting-Unternehmen aufbauen muss, sondern es halt einfach direkt machen kann. Die Nachteile davon sind so ein bisschen, dass ich mich gerade in der Anfangsphase ein bisschen dabei ertappt habe, dass ich Features strategisch zurückgehalten habe. Also ich wusste halt, dass irgendwie so ein Kunde potenziell in der Zukunft mal dieses und dieses Feature haben wollte. Und dann habe ich es halt extra nicht in Conversations eingebaut, weil in der Hoffnung, dass der Kunde halt mich 2-3 Monate später halt dafür bezahlt, das zu machen. Was halt auch jetzt halt nicht so die alleridealste Situation ist. Und es ebt natürlich so ein bisschen ab, also diese Auftragsarbeit, sobald das Produkt mal so in Richtung Feature Complete geht. Ja? Also wenn halt irgendwann mal alles eingebaut ist, was halt Leute haben wollen, dann gibt es halt auch weniger Leute, die halt irgendwie dich dafür bezahlen, daran was zu modifizieren. Ja, ganz kurz noch, weil es auch irgendwie eins dieser Geschäftsmodelle ist, von dem man halt redet, ist dieses Dual Licensing, dass man irgendwie sein Open Source Projekt unter einer eigentlich vergleichsweise restriktiven Lizenz macht, zum Beispiel die GPL. Und dann, wenn Leute das irgendwie firmenintern für sich selber benutzen wollen, aber dann halt den Source Code nicht öffentlich machen wollen, aus diversen Gründen, also nicht mit der GPL, ja, die GPL einhalten wollen, dass sie dann von dir eine kommerzielle Lizenz kaufen. Da braucht man allerdings von seinen Contributors ein Contributor License Agreement, also die müssen quasi die kompletten Rechte von dem, was die da abgeben, an dich überschreiben, damit du halt rechtlich in der Lage dazu bist, halt da andere Lizenzen abzugeben, weil sonst wäre ja einfach das, was die Leute abgeben, halt auch GPL und dann könntest du das halt nicht relicensing. Und interessanterweise ist das halt irgendwie so, wo mich irgendjemand vor 4 Jahren mal davor gewarnt hat und gesagt hat, so Daniel, mach mal irgendwie so ein Contributors License Agreement, sonst kannst du das hinterher nicht relicensing zu anderen Leuten. Und ich war, nee, brauchen wir nicht, wir machen alles Open Source und irgendwie sowas. Und das ist halt tatsächlich der Punkt, wo ich dann auch schon mal war, wo mich das halt irgendwie so ein bisschen dann in den Hintern gebissen hat, also wo ich dann, wo es halt besser gewesen wäre, das gehabt zu haben. Also weil halt ein Kunde halt nicht die GPL einhalten wollte. Und das im Nachhinein zu machen, also find mal wieder die Contributors von 4 Jahren, die irgendwann mal so Code beigesteuert haben und bringen die dazu, irgendwas zu unterschreiben. Ja. Und es heißt halt auch, dass du, also wenn du das halt als, wenn das dein Geschäftsmodell ist, dann musst du halt GPL-Verletzungen halt auch tatsächlich enforcen und halt dagegen klagen. Ja. Also weil sonst könnte ja irgendeine Firma trotzdem hingehen, das einfach irgendwie machen, das Source Code ist ja online, und sich einfach nicht an die GPL halten. Also wenn du dieses Geschäftsmodell machst, dann musst du halt auch dafür sorgen, dass es halt tatsächlich eingehalten wird. Das heißt, jemand, der potenziell auch in einem anderen Land sitzt, verstößt gegen die GPL und jetzt klag mal als irgendwie Einzelperson gegen jemanden, der, weiß nicht, in Kanada sitzt oder so. Ja? Also es ist halt für so eine Einzelperson auch nicht unbedingt gerade einfach. Weiß nicht, das ist gerade, das ist jetzt das Letzte, was ich auf der Folie habe, dass gerade wohl unter Künstlern halt irgendwie so ein bisschen so ein Unding, irgendwie Sachen für die Aufmerksamkeit zu tun oder sowas, oder hier arbeite mal kostenlos für mich und dann hast du halt irgendwie so Aufmerksamkeit, dann schreibe ich irgendwie darunter, dass du das für mich gemacht hast und dann ist alles cool und so, und das habe ich jetzt nur drauf geschrieben, weil ich davor halt warnen möchte, das halt nicht zu tun. Also es sollte halt niemals irgendwie die einzige Motivation sein, es irgendwie ja, für die Aufmerksamkeit zu tun. Wobei ich auf der anderen Seite, ich würde jetzt mal vermuten, dass wenn man halt irgendwie der Maintainer von einem relativ großen Open-Source-Projekt ist und das im Lebenslauf stehen hat, dass das halt schon nicht schlecht ist, wenn man sich irgendwann mal auf einen richtigen Job bewerben möchte. Ist aber auch da, fehlt mir halt die Erfahrung. Ja? Also ich habe halt noch nie versucht, mich irgendwie irgendwo zu bewerben und halt mit der Begründung, hier, ich bin Maintainer von einem großen Open-Source-Projekt. Also ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Ich weiß es aber halt nicht. Ja, da kommen wir dann zum Ende des Vortrags. Ich bedanke mich und wenn noch Fragen sind, gerne.
Und wenn Fragen sind, komme ich mit dem Mikrofon rum, damit das irgendwie auch auf der Aufnahme landet.
Ja, also meine Frage passt auch sehr gut zur letzten Folie, geht aber mehr zurück auf die Gremienarbeit. Mich würde interessieren, wie du dann eigentlich da zu diesem Standardisierungsgremium gekommen bist, ob das da du mal hingeschrieben hast, hey, ich bin Conversations-Entwickler, ich würde gerne an dem Java-Standard mitarbeiten, oder ob Google dann kam, so, den müssten wir mal einladen. Wie kam das zustande?
Ja, die XSF, also die Standardisierungsorganisation von XMPP, ist die einzige, die ich kenne. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie das halt bei anderen ist, bei der IETF oder irgendwie sowas, sondern ich kann jetzt nur über die reden. Und da sind die Einstiegshürden signifikant niedriger, als man sich das halt jetzt irgendwie so vorstellen kann. Also sie setzt sich halt aus Membern zusammen und Member kann halt quasi einfach jeder werden. Man bewirbt sich da einfach und dann stimmen halt die existierenden Member halt darüber ab. Aber das ist halt mehr so ein, man kommt da halt rein. Also die meisten Leute sagen halt immer Ja zu jedem Vote, was da quartalsweise ist. Also da Member zu werden, ist halt extrem einfach. Und dann wird man halt ein bisschen aktiv in der Community. Und dann gibt es halt quasi noch das Board, das so ein bisschen der organisatorische Teil ist. Also das sind halt 5 Leute, die organisatorische Entscheidungen treffen. Und der Council, das sind halt 5 Leute, die technische Entscheidungen treffen, also die tatsächlich dann darüber abstimmen, ob jetzt Erweiterungen angenommen werden oder nicht. Und da wird man dann halt irgendwann reingevotet, wenn man halt quasi bekannt genug in der Community ist. Aber es ist halt eine sehr kleine Community, also das klingt jetzt deutlich weniger... Also es ist weniger spektakulär, als es sich anhört. Noch eine ganz kleine Anmerkung. Erweiterungen schreiben kann aber jeder. Also Erweiterungen vorschlagen oder einen Standard vorschlagen, kann man halt auch als Nicht-Mitglied. Also die XSF kümmert sich quasi, der ist quasi nur der Verleger dieser Erweiterungen, aber Erweiterungen schreiben könnte theoretisch jeder. Ja.
Ja. Ich hätte eine kurze Frage zu den Konferenzen und Vorträgen. Mhm. Wie sind Sie bisher dazu gekommen, bei sowas aufzutreten oder Vorträge zu halten? Haben Sie da Networking betrieben oder wurden Sie selbst angesprochen irgendwie?
Nee, für die meisten Konferenzen wie hier, das ist halt auch, das klingt halt oder es hört sich spektakulärer an, als es ist, da reinzukommen. Also man, die meisten Open-Source-Konferenzen oder sowas haben halt irgendwie ein paar Monate, bevor sie stattfinden, schreiben die halt auf ihre Webseite, wir suchen Vortragende und dann klickst du einfach, ich will Vortragender werden, reichst halt deinen Vortrag ein oder deine Idee und dann wird das halt von den Organisatoren ausgesucht und dann muss halt deine Idee überzeugend sein. Aber ich hatte jetzt noch nie irgendwie Probleme, irgendwo reinzukommen. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht der totalen Schwachsinn irgendwie als Idee vorschlägt, dann ist das halt einfacher, als man sich das irgendwie jetzt vorstellen würde.
Ja. Und noch eine Frage so in die Patreon-Richtung. Kennst du LiberaPay? Das ist auch so ein relativ neues französisches, weiß gar nicht, ob es ein Unternehmen oder ein Profit ist. Und die haben sich eben so auf Softwareentwicklung und vor allem Open Source Software, die sind extra deswegen gegründet worden. Und die machen auch, genauso wie Patreon, so ein wöchentliches Spenden, das man pro Woche eben da einfach festlegen kann. Und ohne irgendwelche Perks oder irgendwelche Dinge, die man bekommt, sondern eben wirklich spendenbasiert und auf wirklich Überweisungsebene. Also man kann da wirklich ohne irgendwelche extra Kosten einfach Überweisungen als Spenden.
Ja, hatte ich von gehört. Ich wusste tatsächlich nicht, dass sie nicht diese Perks machen. Ansonsten war jetzt alles, was ich da halt an Markennamen rausgehauen habe, war jetzt halt Stellvertreter für gleich ihre Art, ja. Deshalb wäre jetzt potenziell dieses Liberia Pay in derselben Kategorie wie Patreon, dass sie halt diese Perks nicht machen. Okay, könnte man sich halt könnte man sich deshalb vielleicht nochmal angucken. Aber dann sehe ich halt auch jetzt nicht den mega großen Unterschied zu einfach einen Spendenbutton auf der Webseite haben.
Ja, okay, es wäre eben ein Dauerauftrag sozusagen. Also ja. Man macht wirklich wöchentlich.
Ja, es ist halt im Prinzip dann halt nur ein anderer Zahlungsdienstleister, der halt dann nicht PayPal ist, was halt vielleicht irgendwie cooler ist, weil PayPal ist. Ja.
Du hast vorhin Hosting erwähnt, dass du mit Hosting anfängst oder irgendwas. Da habe ich jetzt den Zusammenhang verloren, wie das mit dem Chat-Client, was man da hosten will. Oder
ach so, ja, Conversations ist halt ein föderierter Instant-Messaging-Client. Das heißt, du hast die freie Wahl zwischen Client und Server. Also es funktioniert im Prinzip ein bisschen wie E-Mail. Du kannst halt verschiedene Clients mit verschiedenen
Hosting anbieten. Also du bietest XMPP-Accounts an, sozusagen.
Ach so, genau. Ja.
Ja, okay, alles klar.
Zwei Fragen. Erstens, gibt es irgendwie so einen Effekt, dass man da eine gewisse Marktsättigung hat? Also alle, die Jabber machen wollen, haben dann die App und dann kauft das keiner mehr?
Bestimmt gibt es den irgendwann im Play Store. Also Play Store ist das Einzige, was ich sehe. Also F-Droid-Downloads oder Leute, die sich das selber bauen oder sowas, sehe ich ja nicht. Deshalb ist Play Store mehr oder weniger die einzige Metrik, die ich habe. Klar gab es da gewisse Up und Downs. Aber ich kann im Moment nicht erkennen, dass es wirklich komplett, also die Käufe pro Monat komplett in den Keller gehen. Also sie waren schon mal höher, aber im Moment geht es auch wieder leicht bergauf zum Beispiel. Also, nö, also wenn es die Sättigung noch nicht erreicht.
Und hast du es mal mit Humble Bundle versucht? Das ist so eine Webseite, die machen immer so Pakete, 15 Apps oder so im Paket und zahle dafür, was du willst oder zahle mehr als 5 Euro, dann kriegst du noch 3 Bonus-Apps. Okay, hat halt den Vorteil, man kriegt, also für das Gesamtpaket ist es für den Käufer ein ziemlich guter Preis, aber man kauft in dem Paket halt auch immer Apps mit, die man vielleicht sonst gar nicht beachtet hätte.
Gucke ich mir mal an, ich kenne das halt quasi nur aus dem Zeitpunkt, wo sie noch Spiele gemacht haben oder so, vor 10 Jahren. Aus der Fragestellung nehme ich jetzt mal an, dass sie mittlerweile auch Apps machen und nicht nur irgendwie Windows-Spiele. Nö, könnte man sich mal angucken, wobei, ja, ich glaube, das Hauptproblem ist halt nicht, dass Leuten das zu teuer ist, Conversations. Also ich glaube, also es kostet 2 Euro im Play Store, ich glaube nicht, dass es jemandem zu teuer ist, sondern wenn es ist halt so eine gewisse Grundsatzschranke, dass die Leute halt grundsätzlich nicht dafür bezahlen wollen. Also da finde ich Humble Bundle eventuell nur interessant, um halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit nochmal zu bekommen. Ja, gucke ich mir mal an.
Ja, erstmal guter Vortrag. Und jetzt muss ich mal fragen als Entwickler, du lebst ja vom Play Store und wie gehst du damit um, wenn Leute deine App gecrackt ins Netz stellen? Das ist ja im Prinzip deine Lebensgrundlage, ne?
Ja, also nochmal eine kleine Korrektur. Ich lebe halt nicht nur von Play Store. Wie gesagt, ich habe halt auch diese Auftragsarbeit und sowas, die tatsächlich einen Großteil meines Einkommens darstellt. Aber trotzdem, um deine Frage zu beantworten, wie gehe ich mit gecrackten Apps um? Ich lache die aus, weil die Apps so um Source, die ist im F-Droid Stores verfügbar. Jeder kann die sich runterladen und ich muss nicht irgendwelche dubiosen komischen Cracker-Quellen oder sowas, die gibt es in diesen komischen Cracker-Forums und sowas, ja. Ich sehe das immer, wenn ich ab und zu meine eigene App google, dass es die da gibt, aber da denke ich dann so, warum, wieso lade ich mir irgendwas runter, was potenziell Malware hat und nehme nicht irgendwie F-Droid? Ja.
Dann bedanke ich mich vielmals, danke für den schönen Vortrag.
Danke.